wenn ihr Gäste zu Hause habt, Leute, die ihr eingeladen habt, aus eurer Familie, die Oma, wenn ihr so da habt, dann ist es manchmal so, dass man hat die eingeladen, man bringt den Städten dann die Sachen hin und dann fangen die so an, so nach dem Kaffeetrinken so ein bisschen hektisch die Sachen zusammenzuräumen und auch in die Küche zu bringen selbst. Ne? Und wenn man die nicht hindern würde, würden die auch abspülen oder ja, würden auch nochmal durchfegen durchs Wohnzimmer und so weiter. Also wir kennen das von zu Hause, ist manchmal echt schwer, andere Menschen vom Dienen irgendwie abzuhalten. Oder wenn man in einem Café ist, als Gemeinde in Dillenburg, wo ich vorher tätig war, hatten wir ein Café und es war den Menschen kaum abzutrainieren, dass die nicht ihre Sachen zusammenstellen, auch nach vorne bringen und das irgendwie in die Küche bringen. Und das ist alles nett, aber faktisch völlig unnötig. Wenn man eingeladen ist, ist man eingeladen. Wenn man im Restaurant ist, dann wird man bedient. Dann lässt man sich bedienen. Und ich glaube, der Wunsch ist eigentlich in jedem Menschen und auch in mir, wir wollen ja irgendwie was machen. Also das heißt, wir wollen etwas machen für andere Menschen, mit unserem Leben, mit dem, was wir können. Wenn wir als Christen sind, ich weiß nicht, ob du dich als Christ bezeichnest, wenn du Christ bist, willst du vielleicht auch etwas machen für Gott. Willst sagen, mein Leben soll einen Unterschied machen zum Positiven. Also wir wollen gerne dienen oder wollen gerne etwas tun. Und wir fragen heute in der Predigt genau andersherum. Wir fragen, kannst du dich bedienen lassen? Und wir denken darüber nach mit einer Geschichte aus der Bibel, die ganz nah an Ostern dran liegt. Der Apostel Johannes berichtet sie uns in den letzten Tagen von Jesus vor der Kreuzigung. Da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er wäscht ihnen die Füße. Und es ist so eine Geschichte, die kann man auch 3 oder 4 oder 20 Mal hören und die wirkt immer wieder neu, für mich zumindest. Ich höre diese Geschichte, ich lese die und ich sehe darin, ich erkenne Gottes Liebe. Ich erkenne Gottes Herz für uns und ich will mit euch gemeinsam durch diese Geschichte gehen und man kann über die Geschichte viel sagen, deswegen gucken wir nur die ersten Verse an. Wir schauen, was passiert in dieser Geschichte zwischen Jesus und dem Jünger Petrus. Ich lese uns die ersten Verse aus Johannes 13, Verse 3 bis 6. Dort steht, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Und dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Vor dem Essen, wie es gang und gäbe war, damals in Palästina, in Israel, da fängt Jesus an seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das klingt vertraut, vielleicht wenn man auch schon so ein bisschen länger in der Kirche ist oder in der Freikirche, dann denkt man so, ja, so ist Jesus, das macht er. Ja? Und hier gibt es ein echtes Problem, weil das war absolut nicht sein Job. Das war nicht seine Aufgabe. Der Meister, der Rabbi, derjenige, der den alle anhimmeln, den alle nachfolgen in der Gruppe, der wäscht seinen Jüngern nicht die Füße. Das macht der Sklave, der ganz unten steht in der Hackordnung. Der Meister, der bekommt seinen Straßenstaub abgewaschen von den Füßen, aber der muss niemandem dienen, sondern er hat es verdient, bedient zu werden. Und hier handelt ja auch nicht irgendein Rabbi, irgendein Meister, sondern Johannes umschreibt das mit den Worten, hier ist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Es geht um den Menschen, in dessen Nähe Zeichen passiert sind, der Wasser zu Wein gemacht hat, der Blinde sehend gemacht hat, der aus ein paar Broten und Fischen Tausende gespeist hat. Es geht um denjenigen, der ein paar Kapitel vorher einen Menschen jenseits des Todes zurückgerufen hat ins Leben, der Macht hat über Leben und Tod. Es handelt sich um Gottes Sohn, um Gottes eigenen Sohn, um denjenigen, der alles in seiner Hand hat. Und was macht jetzt dieser Jesus? Was macht derjenige, der alles in seiner Hand hat? Überleg mal, du hättest alles in deiner Hand. Damit ist gemeint, Gott hat ihm schon alle Macht gegeben. Was machst du mit deiner Macht? Was macht Jesus? Jesus geht hin, er macht vorher noch was, er legt sein Obergewand ab. Spürt ihr es? Es wird echt peinlich. Ich höre hier auf, ne? Ich habe ein extra, ich habe noch ein Unterhemd drunter, aber spürt ihr das? Es wird peinlich, wo man so denkt, was macht der? Genauso haben sich die Jünger auch gefühlt, was macht der? Ist das nicht richtig? Irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Und der nimmt das Wasser, er gießt es in eine Schüssel und dann geht er hin zu den Jüngern und er fängt an, ich komme mal näher zu euch, ja. Er fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber so innerlich denkt man vielleicht, boah, das geht nicht. Und so ähnlich, nicht nur so ähnlich, genauso ging es dem Petrus. Ich lese mal weiter, Vers 6. Als er zu Simon Petrus kam, da sagte der, du Herr willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Und Petrus widersetzte sich. Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Und Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich dir bringe. Wie so oft ist Petrus der Erste bei den Jüngern, der sich traut, das auszusprechen, was alle denken. Das ist ja immer so, ne? Die Bild-Zeitung, die wirbt damit, es braucht immer irgendwie einen, der, ne, irgendwie zuerst mal was sagt. Und das ist so ein bisschen der Petrus hier bei den Jüngern gewesen. Was alle fühlen, das ist irgendwie peinlich, das passt nicht zusammen, das spricht er aus. Er sagt, du willst mir die Füße waschen? Im Levenet. Du packst mich nicht an. Du packst meine Füße nicht an. Und Petrus reagiert hier eigentlich verständlich. Sein Meister, derjenige, der über ihm steht, dem er nacheifert, der Herr der Welt, der Christus, der Gesandte, der will mir dienen, der will etwas für mich tun. Da stimmt doch was nicht. Eigentlich muss ich was für ihn tun. Ich spüre das doch. Ich muss was für ihn tun. Jetzt tut er etwas für mich. Und Jesus merkt das und er baut ihm so eine Brücke und er sagt, hör zu, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es mal verstehen. Und wie so oft bei Petrus, da sind wir Menschen ihm ziemlich ähnlich, dauert das mit dem, du wirst es mal verstehen, aber noch ein bisschen lange bei Petrus. Wer jetzt weiterliest oder auch an anderen Stellen der Bibel sich mal anschaut, was Petrus macht, da sehen wir, dass er es eigentlich nie versteht, wenn Jesus sich erniedrigt. Wenn Jesus dient, das versteht er nicht. Als Jesus zum ersten Mal gesagt hat, ich werde übrigens sterben an einem Kreuz, da sagt Petrus, nee, das sei ferne, du nicht, das regeln wir anders. Als Jesus abgeholt wird von den Soldaten, weil sie ihn ans Kreuz schlagen wollen, dann nimmt Petrus ein Schwert und versucht zu kämpfen, dass das nicht passiert. Diesen Weg, den sollst du nicht gehen. Und als Jesus allen Jüngern sagt, ach übrigens, wenn ich gekreuzigt werde, dann werdet ihr alle weglaufen. Da gibt's einen, der sagt, es ist Petrus, nein, wenn du schon sterben musst, dann sterbe ich wenigstens mit. Also nach dem Motto, wenn du mir schon dienen musst, dann will ich wenigstens mitdienen. Ich habe schon verstanden, es ist irgendwie unausweichlich, aber ich mache wenigstens noch mit. Ich habe auch noch meinen Anteil. Also er möchte etwas für Gott machen, aber er kann nicht verstehen, dass er sich eigentlich von Gott dienen lassen muss. Und das ist aber genau das, was Jesus von ihm fordert. Er sagt zu ihm, hör zu, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Anders gesagt, du kannst nicht bei mir bleiben. Du kannst mir nicht mehr nachfolgen. Wenn du mir nachfolgen willst und du willst nicht, dass ich dir diene, dann gibt es keinen Platz mehr. Das ist ein hartes Wort. Gibt es keinen Platz mehr bei mir. Das ist das, was du tun sollst. Und wir sind oft, denke ich, dem Petrus nicht so unähnlich, wie wir meinen. Auch wir wollen unser Leben gut leben, wir wollen das gut machen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin noch kein Christ, ich bin auf der Suche. Dann gibt es in dir auch ein Bestreben, dass dein Leben einen Unterschied macht. Das hat jeder. Keiner will, dass am Ende bei deiner eigenen Beerdigung jemand den Deckel zumacht, ein bisschen Quadratmeter Erde wieder reinschüttet und sagt, so, ja, gut, dass er weg ist. Ja? Niemand will das. Jeder will, dass sein Leben einen Unterschied gemacht hat, dass es positiv ist, dass ich sage, es war gut, dass ich da war. Ich habe etwas verändert zum Guten. Wir wollen auch unseren Mitmenschen Gutes tun, ihnen gefallen. Und wenn du vielleicht sagst, ich bin Christ, dann gilt das ja umso mehr auch für Gott, weil wir wissen, Gott ist heilig, Gott ist gut. Gott ist derjenige, der, dem wir dienen sollen, dem wir dienen wollen. Und dann wollen wir auch Gott zeigen, dass wir es gut meinen, wollen hier uns gegen ihm gegenüber richtig verhalten. Und auch das ist gut, das ist nicht falsch. Aber Jesus sagt, das Erste, was du tun musst, ist, dir dienen zu lassen. Deine erste Aufgabe ist es, etwas an dir geschehen zu lassen. Warum ist Jesus so hart? Warum sagt Jesus, das musst du machen? Und auch auf uns übertragen, warum ist es für uns wichtig, uns von Gott dienen zu lassen? Zwei ganz einfache Erkenntnisse. Erst wenn wir uns von Gott dienen lassen, da erkennen wir, wie Gott wirklich ist und wir erkennen, wer wir wirklich sind. Wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Wir waren mit einigen meiner Kollegen auf einer Tagung vor einigen Jahren. Da waren wir in einer Kneipe abends. Und wenn man in der Kneipe erzählt, dass man Pastor ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Thema wird abrupt abgebrochen und gewechselt, ja, oder die Leute erzählen einem die Lebensgeschichte unaufgefordert. Ist auch schön. Und hier war es das Zweite. Also ich komme mit einer Frau ins Gespräch und wir reden über bestimmte Dinge und dann sagt sie irgendwann, wir haben über Sachen geredet in der Zeitung, über Dinge, die passiert sind, auch die Menschen einander angetan haben, wo sie sagte, das kann Gott nicht vergeben. Kann Gott nicht vergeben. Und dann habe ich sie gefragt, woher weißt du, was Gott vergeben kann und was Gott nicht vergeben kann? Dann war sie einen Moment still und sagte einen weisen Satz, müssen wir auch wieder öfter sagen, egal ob wir Christen sind oder nicht. Sie sagt, ich glaube, ich kenne Gott gar nicht. Ich glaube, ich kenne Gott gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das oder das macht. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor, ich weiß es. Nein, ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich kenne Gott auch nicht, aber wir vertrauen darauf, dass Gott sich bekannt gemacht hat durch Jesus. Wenn wir Jesus anschauen, dass wir Gott kennen können, nicht weil wir etwas über Gott sagen, sondern weil Gott etwas von sich sagt. Und so ist das am Ende auch. Wir erkennen erst, wer Gott wirklich ist, wenn wir Gott ansehen in Jesus Christus, wie er gelebt hat, wie er sich uns hingegeben hat am Kreuz. Das ist das Tiefste, was wir über Gott erfahren können. Nicht deine tollen Erfahrungen, die du irgendwie im Gebet machst zuallererst, oder auch nicht deine negativen Erfahrungen, die du vielleicht denkst, die dein Gottesbild kaputt gemacht haben, sondern das Gottesbild, was zählt, was rein ist, was gut ist, so wie Gott ist, das bekommen wir, wenn wir auf Christus sehen. Gott ist eben ein Gott, der bereit ist, ans Kreuz zu gehen, der uns Menschen nachjagt, obwohl wir ihm nicht ihm nachgehen, der um die Beziehung zu ihm kämpft, der nicht sagt, ja gut, wenn ihr nicht wollt, will ich auch nicht, sondern der genau andersrum, der uns nachgeht bis zum Äußersten, der bereit ist, sein Leben zu geben am Kreuz. Johannes 10, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Das ist bei der Fußwaschung, wird das deutlich, dass Jesus bereit ist zu dienen und am Kreuz macht er diesen Dienst vollkommen für alle Menschen und für uns. Und das heißt, wir dürfen erkennen, Gott ist bereit, diesen Weg zu gehen. Und das heißt auf gut Deutsch, wir müssen uns keinen Platz im Herzen Gottes erarbeiten, weil wir ja schon drin sind. Wenn Gott schon bereit war, für uns zu sterben, vor 2019 Jahren, ein bisschen hat man sich vielleicht verrechnet, das ist egal, ja, nimm ein paar Jahre mehr oder weniger. Aber Gott hat sich schon entschieden, ans Kreuz zu gehen, bevor wir heute Morgen aufgestanden sind, um in diesen Gottesdienst zu gehen. Gottes Entscheidung für uns steht schon längst fest und ist klar und ist offensichtlich in Christus. Er liebt bereits, er ist bereit, uns zu dienen, uns die Füße zu waschen. Und wenn wir uns nicht von Gott dienen lassen, dann erkennen wir einfach nicht, wie sehr Gott uns liebt. Dann denken wir immer noch, wir müssten unseren eigenen Weg zu Gott hocharbeiten oder wie auch immer. Wir erkennen nicht, wie tief Gottes Liebe ist, wenn wir Gottesdienst nicht zulassen. Und das Zweite ist, wir erkennen auch nicht, das machen wir gleich, wir erkennen auch nicht, wer wir wirklich sind. Jesus sagt knallhart, du musst dir dienen lassen. Du kannst auch dir dienen lassen, wenn du möchtest. Steht da nicht, es steht, du musst. Du hast keinen Anteil an mir. Warum? Weil Gottes Liebe, das, was er zu uns hat, die Sünde, die uns von der Beziehung zu Gott entfremdet, das, was uns trennt von Gott, das ist, steht einfach im Weg. Ist etwas, was weggenommen werden muss. Und das können wir uns gar nicht selber wegnehmen, sondern das ist etwas, was Gott uns wieder eröffnen muss. Wir haben den Zugang verloren zu Gott, so wie er ist. Das ist wie bei einem Spiegel, wo man draufgehauen hat und jetzt sieht, ist der Spiegel nicht mehr intakt. Er spiegelt nicht mehr wieder, was davor ist. Das heißt, unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung ist getrübt. Wir erkennen nicht, wie er ist. Und wir brauchen das, dass Gott wieder uns diese Erkenntnis gibt, so bin ich. So dahin kannst du gehen mit deinen Fehlern, mit deinem Dreck an den Füßen, mit all dem, was du hast, da wo du eben nicht nach Gottes Willen, nach Gottes gutem Willen für dein Leben gelebt hast, sondern wo du die Beziehung zu Gott hinten angestellt hast, wo du weggelaufen bist, wo du andere Menschen mit Füßen getreten hast oder noch viel mehr, wo du Dinge nicht getan hast, die du hättest tun sollen. Die allermeisten von uns, die führen ein ziemlich gutes Leben. Und je mehr wir irgendwie so auch mit Christus gehen, dann wird es auch immer besser, hoffentlich. Aber ganz oft, bleibt so viel, was wir nicht gemacht haben. Wer kann schon ehrlich sagen, mal an die Männer unter uns, ich habe meine Frau genug geliebt. Und wer das sagen kann, mit dessen Frau möchte ich gerne sprechen. Versteht ihr? Also wir können auch nicht immer nur fragen, oh, was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Nee, eigentlich bin ich doch ein ziemlich guter Mensch. Ich muss auch fragen, was kann eigentlich in meinem Leben wachsen, wenn Gott die Führung übernimmt und mich immer mehr zu einem Menschen der Liebe macht? All das sagt Jesus, das brauchen wir. Wir brauchen diese Vergebung Gottes. Es ist hier wie bei diesem Bild, Katze zugelaufen, ja? Weiße Brust, schwarze Pfoten, Rest graubraun. Dunkle Augen, spitze Nase, sehr aggressiv, hat vermutlich Angst, nicht stubenrein, zugelaufen in der So-und-So-Straße, hat sich unter der Motorhaube versteckt. Glaube nicht, dass es ganz ernst gemeint war, dieser Aushang, aber ne, ich meine, klar ist, hier sucht, denkt jemand, das ist eine Katze, das ist aber ein Marder. Also das heißt, manche Fehler im Leben sind echt nett, ja? Kann man wirklich so sagen, davon leben die meisten Witze. Und es gibt auch andere Fehler im Leben, die sind eben nicht nett. Die kann dir niemand nehmen, auch kein Mensch. Das, was wir unterlassen haben, das, was wir auf uns genommen haben, es gibt eben auch die Fehler, die uns selbst und anderen einen tiefen Schaden hinzugefügt haben, den wir nicht mehr wegnehmen können. Und Christus sagt, dafür bin ich da. Lass mich dir dienen, ich nehme dir das weg. Deine Schuld ist vergeben, darauf darfst du vertrauen. Das Letzte ist, wir erkennen, wer wir sind. Wir dürfen nämlich nicht nur Diener Gottes sein, sondern wir dürfen Freunde und Kinder Gottes sein. Ich werde versuchen, den Unterschied zu erklären. Wenn du nur Gott dienst mit dem, was du tust und auch aus der besten, auch geistlichsten Motivation, wenn du nur Gott dienst, dann bist du am Ende immer ein Diener Gottes. Aber wenn du Gott dir dienen lässt, wirst du zu einem Kind Gottes. Dann nimmt Gott dich an. Und die Reihenfolge ist wichtig. Es ist wie bei mir zu Hause. Meine älteste Tochter Nora ist jetzt 6. Ich hoffe, bei guter Führung, eventuell ein, zwei Erziehungstipps, die ihr mir nachher gebt, wird sie irgendwann die Spülmaschine ausräumen. Wir sind noch nicht ganz so weit. Wir arbeiten dran. Und es ist normal. Den Kindern hier sei es gesagt, ja, wenn ihr zu Hause auch mal mithelfen könnt, ist normal. Gehört zum Kindsein dazu. Zum Familiensein. Und so ist es auch bei Gott, ja. Wenn wir ein Kind Gottes sein, heißt auch, dass man Rechte und Pflichten hat und dass man auch Dinge tut, auch für Gott. Es ist gut so. Aber wenn meine Tochter 3 oder 4 oder 5 Mal nicht die Spülmaschine ausgeräumt hat, ist sie dann nicht mehr meine Tochter? Auf keinen Fall. Bleibt meine Tochter. Und andersrum, wenn du in mein Haus kommst und räumst mir 3 bis 4 Mal am Tag die Spülmaschine ein und aus, bist du dadurch meine Tochter? Die Antwort ist nein. Ja? Nein. Das heißt, es kommt auf diesen Zuspruch an. Wir sind Kinder Gottes und dann aus diesem, was wir sind, handeln wir. Und wir werden Kinder Gottes nur, indem Gott uns dient und nicht, indem wir zuallererst Gott dienen. Und Petrus brauchte lange Zeit, um das zu verstehen. Und die Frage ist, haben wir das verstanden, dass das die Reihenfolge ist, dass das ist, wie Gott sich das denkt. Gott will uns dienen. Und warum fällt uns das schwer, das so zu machen? Und ich rede jetzt mal nur zu den Männern unter uns, Die Frauen hören zu, vielleicht geht sie das gar nicht an, aber vielleicht doch. Also ich denke, bei beiden ist es der gleiche Punkt. Ich rede mal zu den Männern, die kommen oft so nicht vor im Gottesdienst. Ne? Ist immer alles ein bisschen gefühlsduselig und so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also wir sind ja Männer. Und das heißt, Männer sind auch irgendwie, in den meisten Fällen, irgendwie auch so Macher. Die deutsche Sprache ist wunderbar, man kann alles machen. Wir machen Holz, Autos, Arbeit, manchmal Mist, Häuser, Kinder. Ja, alles kann man machen. Man kann auch fromme Version Gemeinde machen, Reich Gottes bauen. Selbst da, ne, kann man auch machen irgendwie, denkt man. Also wir wollen Dinge schaffen, Dinge erreichen, Dinge durchziehen. Und das Gute ist, wir sind auch nicht dazu bestimmt, nichts zu machen. Also Christsein heißt nicht, ah, du musst nichts machen und du bist völlig passiv. Das stimmt nicht. Aus deinem Leben soll Frucht entstehen. Du sollst etwas machen, du sollst einen Unterschied machen. Du sollst dich einsetzen, damit diese Welt anders wird. Wir haben vorhin von der Gerechtigkeit gehört. Die Gerechtigkeit Gottes soll diese ganze Erde füllen durch das, was wir tun, auch mit allem Einsatz. Aber niemals ohne Christus. Nicht aus eigener Kraft heraus. Nicht aus dem, was du tust, sondern aus dem, was Gott in dir getan hat und tut. Und das heißt, Jesus sagt nicht, du kannst mir nicht dienen, sondern Jesus sagt, du kannst mir nur dienen, wenn ich dir zuerst gedient habe. Oder in den Worten ein paar Kapitel später von Jesus, ohne mich kannst du nichts tun. Das heißt, Holz können wir machen, ganze Städte kannst du bauen, aber Christ sein und Christ werden kannst du nicht machen, sondern kannst du nur empfangen, kannst du an dir geschehen lassen. Dass deine innere Suche oder unsere innere Suche zu einem Ende kommt und wir bei Gott Ruhe finden, ist nicht unser Verdienst. Deine Schuld, die du hast in deinem Leben und deine Fehler, kannst du nicht abarbeiten. Unseren tief sitzenden Egoismus, den können wir nicht einfach wegrubbeln, wie wir irgendwie was sauber machen, sondern wir können nur uns von Gott befreien lassen, können uns diese Erkenntnis schenken lassen, können uns Gott hingeben. Gott zu erkennen, wie er ist, ist keine Leistung, sondern ist ein Geschenk. Und das kostet etwas, das kostet unseren ganzen Stolz. Unser ganzes Sein, wir sagen, okay, dann nimm es. Ich will ganz bei dir sein. Ich will nicht auf mich selbst vertrauen. Vater, vergib mir. Bitte diene mir, verändere mein Leben. In einem Bild gesprochen, ich ziehe die Schuhe aus. Wir sind ja noch bei der Geschichte von der Fußwaschung. Ich lasse das zu, was Petrus nicht zulassen wollte. Ich lasse mich anrühren von Gott an den Punkten, wo ich merke, ich brauche Gottes Veränderung. Ich lebe nicht aus dem, was ich mache für Gott, sondern aus dem, was Gott für mich tut. Gott will mit seiner Liebe unser ganzes Leben verändern. Er will die Schuld wegnehmen. Er will uns immer wieder neu dienen, uns prägen. Und dann können wir auch unser Leben mit ihm leben. Wir hören auf ein paar Minuten von Musik, wo wir die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Wie ist es? Will ich, dass Gott mir dient? Und dann möchte ich euch gleich ein Angebot machen, wie ihr ganz konkret auch darauf reagieren könnt. Was ihr machen könnt, wenn ihr sagt, ich möchte das zum Ausdruck bringen, ich möchte, dass Gott mir dient. Wir hören auf ein paar Minuten Musik und danach möchte ich euch erklären, wie man eine Antwort geben kann heute auf das, was wir von Gott gehört haben. Wir sehen hier vorne diese ausgezogenen Schuhe, die sind ein Bild. Ein Bild dafür, dass man sagt, du darfst, Gott, du darfst mein Leben anrühren. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie wir miteinander Gott eine Antwort geben können. Die erste ist, wir werden gleich Lieder singen, wir stehen dazu auf, wir werden Gott loben, wir können Gott danken dafür, dass er unser Leben berühren will und dass er es immer wieder tut. Wir loben Gott dafür. Das zweite ist, dass wir an verschiedenen Stellen im Raum, zwei Leute werden im hinteren Raum stehen, ich selbst werde hier vorne stehen, dass wir bereitstehen für dich, für ein Gebet. Wenn du sagst, ich möchte ganz konkret Gott an eine Stelle in meinem Leben lassen oder du merkst, Gott hat mich angesprochen in der Predigt, dann komm nach vorne und wir beten mit dir. Und wir können auch ein ganz bestimmtes Gebet beten. Vielleicht bist du hier und du sagst von dir, ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ich bin vielleicht schon lange in der Gemeinde, oder ich bin auch zum ersten Mal hier, keine Ahnung, aber du hast noch nie Gott dir dienen lassen. Du hast noch nie dein Leben Gott hingegeben. Dann kannst du das machen mit einem ganz einfachen Gebet. Das liegt vorne aus. Ich habe so ein paar Zettel mitgebracht. Ich lese euch das einfach mal vor, dass ihr überlegen könnt, kann ich das eigentlich beten? Herr Jesus, ich erkenne, dass ich egoistischer und hilfsbedürftiger bin, als ich mir jemals eingestanden habe. Doch von dir bin ich mehr geliebt und angenommen, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Ich erkenne, dass du an meiner Stelle für meine Fehler am Kreuz gestorben bist. Ich vertraue, dass du von den Toten auferstanden bist und deshalb heute lebst. Deshalb vertraue ich mich dir an. Wie so eine Krücke. Jeder kann beten, auch wie er möchte. Gott kennt sowieso unser Herz, Gott kennt unsere Worte. Hier geht es nicht um Vokabeln, sondern hier geht es um etwas, was wir, wo man sagen kann, wenn ich noch nie gebetet habe, vielleicht kann ich so beten. Wer bin ich eigentlich im Vergleich zu Gott und wie sieht Gott mich? Eine Einladung jetzt in der Zeit, wenn wir zusammen sind, zusammenzukommen, auch diese Möglichkeit des Gebets anzunehmen, entweder zum ersten Mal oder schon immer wieder, auch wenn du schon weißt, dass du mit Jesus gehst. Und als Letztes machen wir was richtig Peinliches heute. Ja? Heute wird es peinlich. Ihr könnt euch die Füße waschen lassen. Hier vorne sitzen zwei Leute, der Andi und der Jojo. Und die sind bereit, euch die Füße waschen zu lassen. Uns ist allen klar, ihr habt keine dreckigen Füße sonderlich. Ja? Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür zu sagen, ich lasse Gott an die Stellen meines Lebens, wo ich Veränderung brauche. Ich lebe nicht aus eigener Kraft, sondern ich lebe von dem, was Gott mir schenkt. Und etwas ganz Eindrückliches, vielleicht manchmal viel eindrücklicher, als irgendwie nur an seinem Platz zu sitzen und das zu bekennen, nimmt ruhig diese Chance wahr, zu sagen, ich glaube, ich gehe mal nach vorne. Auch ein Fuß reicht auch. Ja? Es geht um die Symbolik. Ich lasse mich anrühren von Gott. Gott darf an die Stellen dran meines Lebens. Ich lasse mir von Gott dienen. Und habt da keine Angst. Ich stehe da vorne, auch wenn keiner kommt zum Beten oder so. Hier geht es nicht um uns. Geht darum, dass wir darauf antworten, was Gott gesagt hat. Wir wollen gemeinsam singen. Wir wollen miteinander beten. Und wir wollen, wer das möchte, kann es auch zum Ausdruck bringen, indem er sich die Füße waschen lässt, als ein Ausdruck von Gottes Liebe zu ihm. Lad euch ein, dass wir aufstehen und gemeinsam singen.